Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
0.34 Uhr Ortszeit in Melbourne. Gerade hat Viktoria Azarenka zum zweiten Satz aufgeschlagen gegen Lin Zhu. Aber da ich irgendwann mal schlafen muss, müssen wir jetzt mal das Daily ein bisschen vorziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr auf meinem Sport-Podcast hören könnt und natürlich in jedem Podcatcher und bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Habe ich jetzt weinerlich geklungen?
Nö, wolltest du?
Nein, ich wollte gar nicht weinerlich klingen, aber es ist nun wirklich relativ spät und es sind auch nur noch 3 oder 4 Kollegen hier im Radioraum. Deswegen, bevor die mich hier einschließen, habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal den Podcast aufnehmen.
Dann machen wir mal rein.
Das Match des Tages, und das ist, glaube ich, tatsächlich ohne Widerspruch, ist das von Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner gewesen, die heute am frühen Abend natürlich in der Rod Laver Arena angesetzt waren für die Night Session. Und die Organisatoren, glaube ich, hatten damit schon ein relativ gutes Gefühl vorher und sie wurden nicht enttäuscht. Wir haben 5 hochklassige Sätze gesehen. Stefanos Tsitsipas gewinnt am Ende im 5. Satz mit 6-3 und wir können sagen, dieses Spiel hat alle Erwartungen erfüllt, glaube ich. Und wir können sagen, es war in 3 Phasen unterteilt. Und das waren relativ klare 3 Teile, die wir gesehen haben heute.
Ja, also nochmal ganz kurz zur Ansetzung, weil wahrscheinlich die eine oder andere Augenbraue hochgehen wird, weil wir hatten Świątek gegen Rybakina, was früher am Tag angesetzt war. Mhm. Und das ist sicherlich das bedeutendste Match des heutigen Tages gewesen, weil das sind nun mal die einzig aktiven Grand-Slam-Siegerinnen, die wir im Moment im Wettbewerb haben. Und die Chance ist vielleicht nicht schlecht, dass eine von beiden, beziehungsweise die Siegerin, das Turnier gewinnt. Aber von der Qualität her war das hier sicherlich das beste und spannendste Match, was wir gesehen haben. Und das zeigt sich am Ende auch, wie eng es war. Also ich gucke ja gerade auf die ganze Kolonne an Zahlen und sehe, 3 Punkte mehr hat Tsitsipas am Ende gemacht. Bei 305 gespielten Ballwechseln 3 Punkte mehr. Das ist verdammt wenig. Und so eng war das auch. Und es war ein Match aus 3 Phasen. Wir hatten die ersten beiden Sätze, die an Tsitsipas gehen. Und da sah er ehrlicherweise ziemlich unschlagbar aus. Ja. Er hat einfach eine solche Dynamik auf den Platz gebracht, dass man sich fragte, wie will hier Sinner überhaupt entscheidende Punkte gewinnen? Wie wollen ja andere Großpunkte gegen Tsitsipas gewinnen? Weil er immer auf dem Weg nach vorne war. Und dann hatten wir den Satz 3 und 4, wo Sinner langsam reingekommen ist, wo Sinner daraus ein Duell auf Augenhöhe gemacht hat, wo er ein paar Probleme hatte, seine Chancen zu nutzen. Das waren irgendwie die Sätze vorher 3 von 18.
Das hast du sehr nett umschrieben. Ein paar Probleme hatte, seine Chancen zu nutzen. Mhm.
3 von 18, 3 von 19, Breakballen, irgendwie sowas. Aber er hat die beiden Sätze gewonnen. Und der 5. war dann ehrlicherweise eine ziemliche Machtdemonstration von Tsitsipas. Irgendwie über 90% erste Aufschläge reinbekommen, Großteil davon gewonnen, Breakbälle erspielt, Sinner hat keinen einzigen 5. Satz gehabt. Da war Tsitsipas dann wieder der klar bessere Spieler. Also 3 Phasen und 2-mal Tsitsipas der bessere Spieler.
Ich möchte einmal gerade so ein paar Sachen sagen, die mir noch aufgefallen sind. Also diese ersten beiden Sätze bin ich absolut deiner Meinung. Stefanos Tsitsipas sah fast unschlagbar aus. Wie er mit seiner Vorhand Druck erzeugen konnte. Ich habe die ersten 1,5 Sätze habe ich im Stadion gesehen und wie gut und wie satt er den Ball im Schläger hatte. Das hört man ja auch, wie selbstbewusst er dort gespielt hat. Das war bemerkenswert und das ist etwas, was wir letztes Jahr nicht unbedingt immer gesehen haben, wo er dann auch immer so ein bisschen mit sich gehadert hat. Aber hier in Australien scheint er einen Schalter umgelegt zu haben und scheint er dann ja auch sich nochmal ein bisschen wohler zu fühlen. 3. und 4. Satz ist mir dann auch aufgefallen und das wurde dann auch durch Zahlen hinterlegt, dass Jannik Sinner deutlich mehr auf die Rückhand von Stefanos Tsitsipas gegangen ist. Und das ist, auch wenn es der schönere Schlag ist, die einhändige Rückhand, ist der verwundbare Schlag bei Stefanos Tsitsipas, meiner Meinung nach. Und dann im 5. Satz gab es für mich so 1-2 Phasen, wo ich gedacht habe, Jannik Sinner nur im Overhitting gewesen. Also die Vorhand wollte er durchziehen und die ging immer einen halben Meter zu weit. Und dadurch hat Tsitsipas dann auch das Break gemacht und dann am Ende dieses Break transportieren können zum 6-3. Wie Tsitsipas in diesen ersten beiden Sätzen gespielt hat, das war fast unspielbar, meiner Meinung nach. Und im 5. Satz, wie er sich dann zusammengerissen hat, wie er dann wirklich das Heft wieder an sich reißen konnte, da kann ich nur den Hut vorziehen. Das war für mich eine wirklich hervorragende Leistung vom Griechen.
Ja, war es auch. Ich meine, er ist immer noch ungeschlagen in diesem Jahr. Hat ja schon beim ATP, ich glaube, einige Spitzenspieler geschlagen. Und den einzigen, na okay, die einzigen beiden, auf die er noch nicht so richtig getroffen ist, Medvedev, der nicht mehr dabei ist, und Djokovic. Da wissen wir, ist echt ein schwieriges Matchup für ihn, aber da muss er sich jetzt noch gar keine Gedanken drum machen. Jetzt geht es erstmal darum, wahrscheinlich für ihn hier wirklich aus der oberen Hälfte ins Finale zu kommen. Und er ist jetzt natürlich auch der klare Favorit ins Finale, um ins Finale zu kommen. Und diese Explosivität, die er da in den ersten beiden Sätzen gezeigt hat, das ist wahrscheinlich das Nächste, was wir an Federer haben im aktuellen Herrentennis. Einfach dadurch, wie er in den Ball reingeht, wie er den Aufschlag nutzt, um sich die Vorhand vorzubereiten, wie er seine Rückhand in solchen Ballwechseln zu umschiffen weiß, den Topspin, den er in die Vorhand reinbekommt, und wie nah er den vor allem dann auch hinten an die Linie bekommt, den er ja auch nicht nur cross spielt, den kann er wirklich überall auf den Platz setzen, und wie er das dann am Netz abschließt. Das ist einfach 1A-Tennis, und es gibt halt Wege, ihn da rauszubekommen, und das ist es, möglichst gut versuchen, auf seine Rückhand zu gehen, wie Sinner in den Sätzen 3 und 4 gemacht hat, weil der Slice, den er da probiert, naja, der ist einfach nicht gut genug. Also der ist schon respektabel, aber eben auch nicht mehr. Und Sinner hat halt einen richtig ordentlich harten Drive. Der nimmt dann die flachen Bälle von Tsitsipas und zieht die einfach durch. Und da hat Tsitsipas dann wirklich federn lassen müssen. Und da hat ihn auch dann nur sein Aufschlag gerettet. Weil was sollte er da groß machen? Und der fünfte Satz, du hast angesprochen, die ersten 2-3 Punkte, die waren ja auch Fehler von Sinner schon drin, wo man dachte, uiuiui, kommt jetzt aus dem Rhythmus raus, und dann hat ihn Tsitsipas nie richtig in den Rhythmus reingelassen, und es war jetzt von der Qualität her wahrscheinlich der schwächste der 5 Sätze, aber es war dann ehrlicherweise eben auch da, wo sich Spitzenspieler von denen eine Klasse darunter unterscheiden, und das ist ja noch der Unterschied. Ich meine, Sinners Bilanz, was war es jetzt, 1-16 gegen
1-16 Spieler? Ja.
Das ist nicht gut genug, und Tsitsipas ist ein Vielspieler, deswegen ist er auch so weiter oben, aber er ist eben auch, wenn er in Topform ist, einer der 3-4 besten Spieler der Welt. Und das hat man dann heute im 5. Satz gesehen.
Ich möchte einmal gerade darauf zu sprechen kommen, diese Geschichte mit dem Slice, mit der Slice-Rückhand von Tsitsipas. Die und die Stops zwischendurch, da habe ich immer das Gefühl, da fällt ihm nichts mehr ein. Da weiß er nicht mehr, wie er die Rallye fortsetzen soll. Er weiß, dass er in der Rückhand verwundbar ist und dass er vielleicht in so einer Rückhand-Rallye dann der zweitbeste Spieler ist in so einem Ballwechsel. Ja, und dann versucht er irgendwas, und das gelingt ihm nicht. Wie viele Stops er heute ins Netz gesetzt hat, das war schon atemberaubend.
Und wie viele gute Stops im Gegensatz Sinner hat.
Ja.
Also in den Sätzen 3 und 4, weil Tsitsipas dann eben auch irgendwann nach hinten gedrängt wurde, weil er von dort hinten dann verteidigen wollte. Und da ist die Rückhand dann zum Beispiel nicht gut genug, um wirklich von hinter der Grundlinie zu verteidigen. Und dann hat er ihn halt immer wieder mit Stopbällen schachmatt gesetzt. Und bei Tsitsipas war es wirklich Verzweiflung. Es hat so ein bisschen an den jungen Djokovic erinnert, der damals auch noch nicht so gut bei Stopbällen war, wie es heute ist. Und der dann auch ein ums andere Mal solche Bälle halt vors Netz oder ins Netz gesetzt hat. Und ja, das wird sich nur umschiffen lassen, wenn er irgendwann auf der Rückhand besser wird, und wahrscheinlich, wenn er irgendwann aufhört, zu viel Slice zu nutzen und einfach durchzuziehen. Nur ist das natürlich ordentlich Risiko. Da wird er mehr Fehler machen, als er auf der Vorhand gewohnt ist, und das will er wahrscheinlich vermeiden.
Halten wir fest, die einhändige Rückhand sieht wirklich schön aus insgesamt, auch bei allen Spielern, aber sie hat das größere Risiko zu zerbröseln.
Ja, sie ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen, das muss man sagen. Also es gibt Spieler, wo sie passt, und bei Tsitsipas passt sie ja auch, weil sie eben an sich mehr Variabilität und auch in der Abwehr viel nutzt. Aber bei den allermeisten Spielern ist sie, ja, ist sie aus der Zeit gefallen. Die Zeiten der zweihändigen Rückhand, die, ja, in denen leben wir halt.
Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale, und Jannik Sinner war in der Pressekonferenz und er war sehr kurz angebunden. Das Allerschönste ist allerdings, dass er auch 2 Antworten auf Deutsch gegeben hat, weil nämlich ein Südtiroler Blatt dort auch ist, beziehungsweise lässt dort immer O-Töne einbringen. Und wir wollen doch mal Südtirolerisch hier anbieten in diesem Podcast. Das haben wir noch nie gemacht, beziehungsweise bei der Challenger Corner hatten wir Jannik Sinner schon mal. Aber hier können wir dann nochmal gerade sagen, Jannik Sinner zu seinem Fazit, beziehungsweise das Fazit zu diesem Spiel.
Ja, sicherlich war es ein schweres Spiel. Ich meine, ich glaube, probiert das Richtige zu zitieren. Die ersten 2 Sätze haben relativ gut gespielt, und im 5. ist es ein bisschen Play gegangen, und nicht so viel gut serviert, und das Momentum ist ein bisschen in seine Richtung gerutscht, aber passiert.
Und jetzt hören wir nochmal rein, was Sinner denn sagt, ob er was Positives aus diesem Match ziehen kann. Es war kurz nach der PK, kurz nach dem Match, deswegen so richtig viel Positives kann er nicht ziehen.
Ja, sicherlich sind positive Sachen. Ich meine, letztes Jahr in 3 Sätze klar verloren, letztes Jahr in 5 Sätze. Wie gesagt, ich habe viel besser gespielt als letztes Jahr und auch physisch. Ich glaube, hat man gesehen, dass er gut war. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen Blech gegangen heute.
Er war extrem kurz angebunden nach diesem Match.
Ja, verstehst du ihn?
Ja, ja. Das ist für mich kein Problem. Hast du ihn verstanden? Hast du ihn nicht verstanden?
Doch, doch. Aber ich war auch ein Jahrzehnt mit einer Schweizerin verheiratet und länger mit einer Österreicherin zusammen. Von daher, das klingt schon vertraut für mein Ohr. Aber er tendiert manchmal dazu, ein bisschen zu nuscheln, finde ich. Und du hast gesagt, es war kurz am Match. Er war natürlich enttäuscht. Ist jetzt für ihn auch... Klar, ein Fortschritt. Er hat hier letztes Jahr ganz klein 3 Sätzen gegen Tsitsipas verloren, aber er verliert eben auch die großen Matches. Er hat gegen Djokovic in Wimbledon in 5 verloren, er hat gegen Alcaraz bei News Open in 5 verloren, hat die wieder in 5 verloren und daran misst sich halt seine Karriere. Es sei denn, er holt jetzt ein paar Masters-Titel in den nächsten Monaten, ansonsten geht es bei ihm halt um die Grand-Slam-Titel und da ist das sicherlich für ihn eine große Enttäuschung.
Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale und er hat hier ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt. Und da können wir dann jetzt mal sagen, er trifft auf einen Spieler, wo man vielleicht vorher sagen würde, naja, den muss er im Griff haben. Aber Jerzy Lehecka hat sich hier in diesem Turnier bislang als sehr, sehr starker Gegner erwiesen. Und er hat heute die große Überraschung geschafft und Felix Auger-Aliassime besiegt. 4:6, 6:3, 7:6, 7:6 heißt es am Ende für Lehecka, der hier nervenstark gespielt hat, der ja auch beim ATP Cup zum Beispiel schon Alexander Zverev besiegt hat und auch Borna Coric. Und jetzt hier Felix Auger-Aliassime besiegt hat. Und man muss allerdings auch zu dieser Geschichte erwähnen, Felix Auger-Aliassime wirkte, und das wirkt vielleicht ein bisschen hart, und das Wort ist vielleicht ein bisschen hart, aber wirkte teilweise hilflos. Und das sieht man noch zu häufig bei Auger-Aliassime.
Übrigens noch ganz kurz bei Lehecka, der stand auch im Finale der Next Gen Finals.
Ja.
Also der nächste, der von da irgendwie ansetzt, den guten Australian Open, hatten wir in der Vergangenheit einige Male. Also Tsitsipas war darunter, Zverev war darunter, wie ist unser Südkoreaner?
Oh, Yang Chong?
Vergessen. Ja, genau. Also wir haben es einige Male gesehen und jetzt bei Lehecka, Entschuldigung, trotzdem ist die Geschichte natürlich irgendwo Auger-Aliassime, du hast es gesagt, am Ende waren es 15 Punkte mehr für Lehecka und Auger-Aliassime hat die kurzen Punkte gewonnen mit plus 9, aber hat dann wirklich bei allem ab fünf Schlägen mit minus 24 wirklich eine ziemliche Klatsche kassiert. Und ich glaube, die lässt sich auf 2, 3 Sachen zurückführen. Das eine ist, dass Lehecka eine extrem gute Rückhand hat und die auch wirklich in der Lage war, die Crossballwechsel gegen Auger-Aliassime zu beherrschen, weil die Rückhand von Auger-Aliassime ist nicht gut genug. Dann war es so, dass Lehecka genug an Variabilität, auch Kreativität mitgebracht hat, auch Zähigkeit in den langen Ballwechseln, als dass Auger-Aliassime das Gefühl hatte, dass er reingezwungen wird, daran Punkte entscheiden zu müssen. Und da sind dann diese Fehler passiert und da geht ihm dann eben auch diese Kreativität ab, die wir immer wieder bemängeln. Es ist mechanisch bei Auger-Aliassime. Und wenn es über die kurzen Ballwechsel geht, ja klar, dann hilft das Mechanische. Aufschlag, erster Schlag nach dem Aufschlag oder erster Schlag nach dem Return, da kann er so seine Muster durchziehen. Und da ist er wirklich Top 5 in der Welt, wenn nicht besser. Aber im Moment in den Ballwechseln, wenn er da nicht das Gefühl hat, dass er das kontrollieren kann, wie auf dem Hallenboden oder gegen bestimmte Art von Spielern, dann zieht er im Moment häufiger den Kürzeren. Und hier auch gegen Lehecka. Und das kann natürlich eigentlich nicht der Anspruch von Auger-Aliassime sein.
Das kann er überhaupt nicht. Das ist uninspiriert, wie er zwischendurch spielt. Und es waren jetzt heute keine schlimmen Bedingungen. Es waren 20, 22 Grad. Es war wenig Wind. Und das kannst du eigentlich nicht als Ausrede heranziehen, wenn du sagst, ja, in der Halle hätte ich ihn besiegt oder so. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Nicht wie jemand wie Felix Auger-Aliassime, der von sich dann ja auch behauptet und sagen will, dass er Grand Slams gewinnen will. Das war heute eine uninspirierte, fantasielose und schwache Leistung. So muss man es einfach dann auch mal sagen.
Ja, und er hat jetzt bei den letzten 3 Grand Slams, nachdem er vorher wirklich gute Grand Slams hatte, hat er verloren bei den US Open Bars gegen, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, jetzt hatte ich ihn so schön zurechtgelegt, Jack Draper und in Wimbledon war es hier gegen unseren eingebürgerten Amerikaner aus Frankreich.
Maxime Cressy.
Genau. Und das Niederlagen, die kann man so kassieren, aber die sollte man als Spitzenspieler nicht kassieren. Und Lehečka, klar, der wird in der Weltrangliste nach oben gehen und gibt auch Leute, die ihn tippen, dass er schon weit, weit kommen kann. Und wenn man sich so ein Match wie heute anguckt, dann sieht man, was am Potenzial in ihm drinsteckt. Normalerweise sollte Auger Alassime sowas aber gewinnen, vor allem wenn er die Möglichkeit hat zu zwei Tiebreaks in Sätzen 3 und 4. Also das ist für einen stärkeren Aufschlagspieler sicherlich ein Vorteil und den konnte er heute nicht nutzen.
Ich war jetzt ein bisschen hart zu Felix Auger Alassime. Es muss natürlich auch erwähnt werden, wie du es eben gesagt hast, dass Jiří Lehecka hier eine sehr gute Leistung gebracht hat. Er ist wie gesagt der erste seit Tomáš Berdych aus Tschechien von den Männern, Andy Murray Voice, Male Player, der hier ein Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht. Und Jiří Lehecka steht jetzt vor dem größten Match seiner Karriere gegen Stefanos Tsitsipas. Das andere Match bestreiten Karen Khachanov und Sebastian Korda. Und lass uns bitte erstmal gerade über das Match von Karen Khachanov gegen Yoshihito Nishioka sprechen. Yoshihito Nishioka hat im zweiten Satz 2 Punkte gegen Karen Khachanov gemacht. Er hat 06, 06, 02 zurückgelegen. Dann habe ich schon nachgeguckt, wie viele Triple Bagels es gab in der Geschichte des Tennis. 17, die Redaktion. Es war kurz davor, der dritte Triple Bagel zu werden. Yoshihito Nishioka war unglaublich schwach. Er hat nichts getroffen, gar nichts, wirklich gar nichts. 2 Punkte in einem Satz. Er war kurz vor dem Golden Set. Am Ende hat das noch ein bisschen erträglicher gehalten. 06, 06, 6, 7. Aber Karen Khachanov zieht erstens völlig verdient ins Viertelfinale ein. Und zweitens, das steht unter in Wikipedia unter Tennisstinker.
Ja, war schwache Leistung von Nishioka, keine Frage. Und noch ein paar Zahlen, um das irgendwie weiter zu untermauern, dein Argument. Ich meine, es gab 65 kurze Ballwechsel, davon gingen 50 an Khachanov.
Das ist
absurd. Beim Aufschlag von Khachanov gab es 42 kurze und da gingen 35 an Khachanov. Ja. Und ich glaube, da waren noch ein, zwei Doppelfehler drin. Also hat Nishioka gar nichts gerissen. Und irgendwie am Ende hat Khachanov fast 92% der Returns auch noch reinbekommen von Nishioka. Und der Aufschlag von Nishioka ist nicht so schwach, dass das normalerweise passieren sollte. Aber er hat schwach gespielt. Ich habe bei ihm auch das Gefühl, er kann sich dann in sowas reinsteigern. Er wird dann auch ziemlich schlecht oder ziemlich schnell übellaunig, ja, und lässt sich dann so ein bisschen hängen. Und ich meine, der hat beim ATP Cup es war in Adelaide ja auch, glaube ich, schon ziemlich rumgestänkert, auch in der Vergangenheit schon rumgestänkert. Also der hängt sicherlich ein bisschen von seiner Impulsivität ab und die kann ihn dann zu kreativen, großen Leistungen führen, aber eben auch zu sowas. Und das war ehrlicherweise ziemlich peinlich, die ersten 2,5 Sätze. Khachanov musste jetzt nicht so viel tun. Das hat er aber gut gemacht und dass es dann am Ende im Tiebreak durchbringt, beeindruckend. Und Khachanov jetzt zweite Viertelfinale hintereinander. Hier musste jetzt halt nicht ganz so viel tun im Achtelfinale.
Das ist sehr schön gesagt. Er musste nicht viel tun, aber das hat er gut gemacht. Also wie ich früher in der Schule. Naja, Karen Khachanov trifft jetzt auf Sebastian Korda. Der hat in 5 Sätzen gegen Hubert Hurkacz gewonnen. 10-7 im Match-Tiebreak. Wenn man nur das Ergebnis sieht, würde man meinen, wow, das war ein absolut tolles Match. Nein, war es nicht. Das möchte ich dann auch nochmal dazu sagen. Es war über weite Teile relativ zäh. Die Sätze gingen relativ klar an die Spieler. Hubert Hurkacz hat mit seinem Aufschlag Vorhandspiel hat er die Sätze 1 und 4 gewonnen. Sebastian Korda hat mit seinem kreativeren Spiel die Sätze 2 und 3 gewonnen. Und dann wurde es am Ende eine sehr enge Geschichte. Und beide hatten im 5. Satz einen ziemlichen Eisenarm. Wenn man die Rallye so ab 5-5 im 5. Satz sich nochmal anguckt, da war dann schon sehr viel Zitterei dabei. Korda gewinnt am Ende mit 10-7 und auch das hat er nicht souverän rausgespielt, weil er führte zwischendurch mit 7-3 in diesem Match-Tiebreak, verliert dann die nächsten 4 Punkte auf teils abenteuerliche Art und Weise, kann dann aber die letzten 3 Punkte gewinnen und gewinnt mit 10-7 in diesem Tiebreak. Das war kein gutes Match, aber für beide stand hier eine ganze Menge auf dem Spiel, das muss man entschuldigend dazu sagen. Und Sebastian Korda, der feiert hier gerade so etwas wie seinen Durchbruch.
Ja, und er hat sehr beeindruckende Leistung in diesem Turnier gehabt und jetzt hier eher wirklich eine Zitterleistung. Und am Ende waren es nur 2 Punkte aufs ganze Match gesehen, die den Unterschied zwischen den beiden gemacht haben. Aber es ist eben nicht dadurch zustande gekommen, dass es immer eng war und sie nahe aneinander waren, sondern wie du beschrieben hast, klarer Satz an Hurkacz, klarer Satz an Korda und so weiter und so fort. Und dann eben dieser super Tiebreak im 5. Satz. Und da waren es dann eben wirklich, bevor diese 3 letzten Punkte von Korda kamen, lag Hurkacz eigentlich über das Match gesehen mit einem Punkt vorne. Und was hat am Ende den Unterschied gemacht für mich? die Fähigkeit von Korda, einen langen Ballwechsel mit einem Winner zu beenden. Denn da fehlt es bei Hurkacz. Hurkacz hat am Ende um einiges mehr als an Returns zum Beispiel reinbekommen als Korda, aber er hat am Ende weniger Punkte daraus gemacht als Korda. Korda, wenn der die Chance bekommen hat, in den Ballwechsel reinzukommen, und umso länger der Ballwechsel danach dauerte, umso mehr war er in der Lage, das zu beenden. Und das ist das Problem von Hurkacz. Hurkacz verlässt sich auf Aufschlag und Defensive. Und der kann toll improvisieren und ab und an haut er auch einen coolen Winner irgendwie mal beim 13. Schlag. Aber ansonsten hängt er viel davon ab, dass Gegner ihm den Fehler geben oder sie ausmanövriert. Und das hat er am Ende hier eben nicht gegen Korda geschafft. Korda ist jemand, der die Fähigkeit hat, einen langen Ballwechsel zu beenden. Und das wegen war am Ende hier auch der verdiente Sieger, auch wenn es ein schwaches Match war. Da würde ich dir zustimmen.
Hubert Hurkacz wird ja zwischendurch immer so gerne von tennissozialen Medien als Pusher bezeichnet. Also jemand, der nur auf den Fehler des Gegners wartet, der den Ball reinspielt und gar nicht so richtig viel selber macht. Heute war es ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, warum diese Vorwürfe doch ein bisschen Substanz haben. Weil was mir gefehlt hat dann bei Hurkacz heute, und da ist er wirklich in seiner Komfortzone geblieben, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Aber er hat die Entscheidung nicht gesucht. Und er hat dann zwischendurch mal versucht, mal mit der Inside-Out-Rückhand, wo er sich dann auch wieder auf seinen besseren Schlag dann verlassen hat, oder auf seinen sichereren Schlag, viel mehr hat er nicht gemacht. Und das war mir heute zu wenig. Und da sehe ich dann auch, dass er ein Turnier wie Miami zum Beispiel gewonnen hat, auf so einem unglaublich langsamen Boden. Aber ansonsten die Erfolge und das auch bei Grand Slams bis auf das Wimbledon-Halbfinale dann noch so ein bisschen fehlen. Weil es ist dann auch ein wenig fantasielos von ihm zwischendurch.
Ja, und er hat im Moment halt auch nicht die Bedingungen bei einem Grand Slam-Turnier, um so eine Art von Tennis zu spielen. Die Australian Open und US Open sind schnell. Sand ist nicht sein Belag. Klar, auf dem Rasen kann es klappen. Aber da sind wahrscheinlich 4 bis 6 Spieler, die einfach besser sind als er. Da müsste er also hoffen, dass die irgendwie aus dem Turnier verschwinden, damit er dort den Titel holen kann. Und das gelingt ihm im Moment nicht. Und ja, es ist natürlich, wir wissen das ja auch bei jemand wie Alexander Zverev oder anderen Spielern, ist es halt schwer, wenn man das so tief in seiner Mentalität drin hat, dass man es aus der Defensive probieren wird als allererstes oder wenn man sich vielleicht auch nicht super selbstbewusst fühlt, ist es schwer rauszubekommen. Und Hurkacz, ich glaube nicht, dass wir da noch groß was anderes in der Karriere sehen werden. Es hilft ihm auch dabei, ein Top-10-Spieler zu sein. Der verdient viel Geld, der hat schon große Titel gewonnen, aber Grand Slam so gewinnen wird wahrscheinlich schwer werden.
Hubert Hurkacz steht nicht im Viertelfinale, das ist Sebastian Korda. Morgen werden wir die anderen 4 Achtelfinals erleben.
Übrigens, erinnerst du dich an Khachanov Korda, was das letzte Mal sie aufeinander
gekommen? Ach ja, es ist eine ganz bittere Geschichte. Ja, genau, das können wir gerade noch erwähnen. Khachanov Korda, das letzte Mal, als sie gegeneinander gespielt haben, das war Wimbledon 2021. Ein absurdes Match mit gefühlt 15 Breaks im 5. Satz.
Ja, ich glaube, es waren 11.
11 waren es, ich war gar nicht so weit weg davon. Ja.
Also wirklich beide, die den Aufschlag überhaupt nicht durchbekommen haben. Und wir können gespannt sein. Es ist eine Riesenchance für beide hier.
Ja.
Khachanov stand zwar Halbfinale US Open, aber hier nochmal Halbfinale. Dann ja wahrscheinlich mit einer soliden Chance, wer auch immer kommt. Für Korda das erste Mal die Chance. Also da werden garantiert Nerven irgendwie wieder dabei sein.
Wir werden vielleicht wieder so einen 5. Satz erleben, wie damals in Wimbledon. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und da ist heute aber mal mit dem Eisenbesen durchgefegt worden im Achtelfinale. Iga Swiatek und Coco Gauff sind beide ausgeschieden. Wie das passieren konnte, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserem Update zum Sonntag bei den Australian Open.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Iga Świątek gegen Jelena Rybakina. Wir haben es vorhin gesagt, es war wahrscheinlich das bedeutendste Match des heutigen Tages, weil zwei amtierende Grand-Slam-Siegerinnen trafen dort aufeinander. Jelena Rybakina, bei dem jeder es vergessen hat, dass sie mal Grand-Slam-Siegerin geworden ist im letzten Jahr, weil sie musste ihre erste Runde zum Beispiel auf Platz 13 absolvieren, was ein klein wenig respektlos ist. Ich glaube, das können wir wirklich so sagen. Eine amtierende Grand-Slam-Siegerin auf einem der kleineren Nebenplätze. Und Iga Świątek, die seit letzten Jahr im März die unangefochtene Nummer 1 der Weltrangliste ist. Jelena Rybakina hat dieses Match gewonnen mit 6:4 und 6:4. Und ich war sehr beeindruckt von ihrem Spiel heute, weil sie hat mit dem Aufschlag von Iga Świątek, vor allen Dingen mit dem zweiten Aufschlag, gemacht, was sie wollte. Sie ist als erste in die Offensive gegangen, hat Iga Świątek immer wieder unter Druck gesetzt, hat ihr überhaupt keine Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Spiel aufzusetzen und hat dann auch beim eigenen Aufschlag kaum Federn gelassen. 6:4, 6:4. Das war eine brillante Leistung von Jelena Rybakina. Iga Świątek vielleicht nicht so gut, wie sie spielen kann. Aber ich möchte hier nichts an dieser Leistung von Jelena Rybakina schmälern.
Ja, sehr surfdominiertes Match, was an die bessere Aufschlagspielerin hier gegangen ist. Und es war halt so ein bisschen versteckt, weil es eben Nachmittag passiert ist. Und wir können absolut die Wette eingehen, wer das Herrenäquivalent eingetreten, einer, der das letzte Jahr dominiert hat gegen den Wimbledon-Sieger. Wir hätten es in der Night Session gesehen, da kann man ganz schwer von ausgehen. Mhm. Und das wäre auch spannend gewesen, was wäre hier bei anderen Bedingungen passiert. Weil die waren, glaube ich, schon dafür bereitet, dass Rybakina hier eine richtig gute Chance hat. Und diese Surf-Dominierte hat sich wirklich an allen Ecken und Enden des Matches gezeigt. Am Ende hatten wir hier irgendwie knapp 4% der Punkte, die länger als 9 Schläge waren. Das sieht man extrem selten im Tennis, zumindest außerhalb von Wimbledon. Das heißt, Rybakina hat das ziehen können auf die Art von Ballwechsel, die sie wollten. Und das waren die ersten 4 Schläge. Also Aufschlag, Return, beide heute sehr gut. Oder der erste Schlag dann jeweils nach dem Return oder nach dem Aufschlag. Und da hat sie unglaublich viele Punkte gemacht. Und vor allem hat sie beim eigenen Aufschlag komplett dominiert. Sie hat am Ende, also auf ihrem Aufschlag wurden 35 kurze Punkte gespielt, die hat sie 27:8 gewonnen, bei Świątek war es 20:14. Świątek musste also hart arbeiten, um diese kurzen Punkte für sich zu gestalten. Sie hat es ja auch nachher gesagt, der Aufschlag war nicht gut genug und der von Rybakina ist heute halt mal ordentlich durchgeschwungen und zeitgleich hat sie halt einen richtig guten Return-Tag erwischt. Und so war es wirklich ein Match, was darin entschieden wurde. Also der Großteil der Entscheidung ist in den kurzen Punkten gefallen. Der ist nicht in den Ballwechseln gefallen, gab ganz wenige lange, hatte ich angesprochen, nur 4%, gab auch relativ wenige, die eben so mal konstruierte Punkte waren, sondern es kam drauf an, wer setzt den First Strike, wer ist in der Lage hier mit Power die Gegnerin zu überwältigen. Und mehr Power hat Rybakina, das ist klar, aber Świątek hat mehr beim Aufschlag gewackelt, als wir das von ihr kennen. Die Bedingungen lagen sicherlich auch eher Rybakina und zwar eine ziemliche Ansage. Also war, wenn man es wahrscheinlich im Kontext jetzt eine der besten Leistungen, die wir hier bei den Australian Open gesehen haben. Sie war halt nicht super spektakulär, weil nicht ganz viele lange Ballwechsel und Ausmanövrieren, sondern es war einfach ein, ich konzentriere mich auf die eine Sache, die ich heute überragend machen muss. Aufschlag hat sie gemacht, hat sie durchgezogen, hat Świątek hier ganz klar und verdient vom Court geschickt.
Das war First Strike Tennis at its best von Jelena Rybakina. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz von Iga Świątek. Erstmal ihr Fazit, was sie da gezogen hat.
Well, for sure, Elena was the one that was more solid today. And I felt like it was more about who's going to put more pressure on the opponent. And she did that pretty well. She served, you know, as she does usually. I wanted to kind of, you know, push her back. But on my service games, I felt like I need to really, you know, I don't know, just work really, really hard to get any point because my first serve wasn't working. So, yeah, so it was just tough, but for sure I need to work on my, I don't know, kind of mindset and fight a little bit more as I did last season. So for sure I'm going to take time right now to kind of reset.
Sie war sehr traurig nach dieser Niederlage. Sie wurde aber dann nochmal angesprochen auf diesen Mindset, dass sie gesagt hat, das Mindset war einfach nicht richtig heute da. Und das hat sie dann darauf geantwortet.
Well, for sure, past 2 weeks have been pretty hard for me. So I felt today that I don't have that much to take from myself to fight even more, you know. So I really wanna, I don't know, just I felt like I took a step back in terms of how I approach these tournaments, and I maybe wanted it a little bit too hard. So I'm going to try to chill out a little bit more. That's all.
Iga Świątek, eine Spielerin, die sich selbst wahrscheinlich am meisten unter Druck setzt und die, bei der man ja auch dann immer so ein bisschen Sorge hat, übernimmt sie sich da oder macht sie sich zu viel Druck, die ja auch mit einer Mentaltrainerin arbeitet etc., die konnte heute halbwegs gut drauf gucken auf diese Niederlage, weil sie dann auch gesehen hat, da ist sie einer sehr guten Gegnerin gegenüber gestanden und das hat sie nicht selber verloren, sondern die andere Spielerin hat das gewonnen.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns auch noch keine großen Sorgen machen um Świątek. Die für sie interessanteste und beste Phase des Jahres, die kommt ab dem März, wenn wir auf den langsamen Hardcourts in Nordamerika spielen und dann bis nach Wimbledon. Und wenn das schief gehen sollte, dann müssen wir uns vielleicht Sorgen machen, dass es nicht so ihr Jahr wird oder dass sie das nicht bestätigen kann. Aber solange der Teil der Saison noch nicht passiert ist, glaube ich, können wir sehr gnädig mit ihr sein und sie auch mit sich selber. Weil es sind nicht die idealen Bedingungen für Świątek. Świątek hat ein gutes bis sehr gutes zweites Serve, aber der erste Aufschlag, ich glaube, das hat man bei der Jahresabschlussfolge auch besprochen, das ist irgendwie in den Top 50 auf Platz 37 oder sowas. Es ist kein überragender Schlag. Er ist wesentlich schwächer als der von Rybakina. Und ich hatte gedacht, dass Rybakina mehr die Tür offen lassen würde und dass Świątek mehr in Ballwechsel reinkommt und da würde ich ihr immer ihr zugestehen, dass sie da die bessere Spielerin ist und hat sie heute keine Chance zu bekommen. Wäre das Match jetzt auf dem Sand passiert oder in Miami passiert, dann wäre es ein anderes Match gewesen. Und von daher, solange wir durch die Phase der Saison noch nicht durch sind, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen und sie auch nicht. Und ja, sie wird jetzt sicherlich ein, zwei Turniere im Februar spielen, aber so richtig wird die Saison dann, glaube ich, für sie wieder im März starten.
Elena Rybakina steht im Viertelfinale und alle Welt hatte sich vorher eigentlich gedacht, Mensch, wir möchten gerne im Viertelfinale Świątek gegen Goff sehen. Was bekommen wir? Ein Viertelfinale Rybakina gegen Ostapenko, was nicht unbedingt weniger reizvoll ist. Jelena Ostapenko hat heute gegen Coco Gauff eine ihrer besten Leistungen, möchte ich behaupten, der letzten Jahre gebracht. 7-5, 6-3 heißt es am Ende. Coco Gauff hat es nicht geschafft, Jelena Ostapenko so zu beschäftigen, dass die ihr First-Strike-Tennis schlagen kann und spielen kann. Jelena Ostapenko hat von der Grundlinie Winner geschlagen, wo sie hin wollte. 30 standen am Ende für sie zu Buche und Coco Gauff lief eigentlich fast immer nur hinterher. Hatte auch Probleme mit dem eigenen Aufschlag, war wieder auf der Vorhand verwundbar. Aber auch hier gilt, Jelena Ostapenkos Leistung muss in den Vordergrund gestellt werden, weil wenn sie gut drauf ist, wenn sie die Linien trifft, dann ist sie sehr schwer zu schlagen. Das haben wir nur in den letzten Jahren zu selten gesehen.
Ja, und sie hat halt normalerweise so, sag mal, 3 bis 5 gute Turniere pro Jahr. Die sind jetzt aber häufig in den letzten Jahren, außerhalb der Grand Slams passiert. Und jetzt hat sie halt mal so eine Phase bei einem Grand Slam Turnier. Und hier spannend in dem Match halt kurze Punkte, lange Punkte, war unentschieden zwischen den beiden, würde man auch erwarten. Goff eigentlich den besseren Aufschlag, Ostapenko aber heute leicht höhere Quote oder hat höhere Quote gehabt, deswegen quasi da ausgeglichen gewesen. Lange Punkte kann man sich auch vorstellen, Ostapenko kann lange ihre Schläge gehen, aber Goff mit die beste Abwehr auf der Tour. Aber wo ist der Unterschied passiert? Der ist eben bei diesen Punkten in der Mitte, diesen konstruierten Punkten passiert. Und da, wenn man da einfach die Winner und Forced Errors zusammenzählt, also Forced Errors ist, was Grand Slams zählt, wenn ich den Gegner in einen Fehler zwinge und er kriegt vielleicht noch den Schläger ran, aber der geht dann nicht mehr in den Court rein. Das ist ein Forced Error. Und da hat sie einen Vorsprung von 13 Punkte gegenüber Goff gehabt, 18-5. Also Goff war nicht in der Lage, dort Winner zu schlagen, war auch nicht in der Lage, Ostapenko in die Fehler reinzuzwingen. Und Ostapenko konnte das mit Goff. Und das, obwohl Goff so gut in der Abwehr ist und obwohl es Goff ihr schwer gemacht hat, obwohl Goff relativ viel Spin reinbekommen hat, den Platz sehr breit gemacht hat, war Ostapenko in der Lage, da die Winner zu schlagen. Und Goff konnte es halt nicht. Und das ist ja, was wir auch immer bei Goff sagen, vieles ist herausragend, aber sie kann vor allem auf der Vorhand kein Match einfach über ihre Power dominieren. Ostapenko kann es, aber bei der sind es halt häufig die Konstanz und auch die Nerven, die fehlen. Und sie hat es heute beides bewiesen und Goff hat es halt nicht bewiesen und da ist dann die Entscheidung zwischen den beiden gefallen.
Jelena Ostapenko hat ihr Leben und ihr Spiel heute sehr genossen. Hinterher wurde sie in der Pressekonferenz gefragt, ob sie dem Hawkeye traut. Und dann hat sie gesagt, in den wichtigen Punkten natürlich nicht. Und sie war dann schon auch wieder relativ bossy heute dann unterwegs, auch im Spiel. Und auch das will ich ihr natürlich nicht vorwerfen, das ist alles in Ordnung. Aber man merkt dann schon, wenn sie gut drauf ist, wenn sie motiviert ist, dass dann wirklich einiges geht, und es ging heute. Und Coco Gauff war hinterher extrem traurig bei der Pressekonferenz. Wurden ein paar Tränen vergossen, weil sie, glaube ich, auch gesehen hat, welche Chance sie hier hatte dann. Aber, und weil sie wahrscheinlich auch andere Erwartungen an sich hat, aber Ostapenko, an der war heute kein Vorbeikommen. Wir erleben Elena Rybakina gegen Elena Ostapenko, und das könnte eine ordentliche Hauerei werden.
Ich bin auch gespannt drauf, und um nochmal an Ostapenko irgendwie anzuschließen, die stelle ich mir ja später einfach vor, die wird irgendein großes Haus haben und einmal in der Woche irgendeinen großen Empfang geben und ihre Wendeltreppe da runterkommen mit Mikro und ihren geilen Kleidern, die sich da immer irgendwie selber schneidert. Und das, so wird die ihr Leben leben, ja, völlig zu Recht. Ja, die bringt ja auch wirklich was ins Tennis rein. Es gibt so viele nette Menschen und freundliche Menschen im Tennis, und das nimmt sie nicht für sich in Anspruch, und warum auch. Sie hat damit ja Erfolg. Und sie gegen Rybakina ist ja nun wirklich ein absolutes Gegenteil, was die Mentalität angeht. Also Rybakina so ruhig, zieht ihr Ding durch. Ostapenko lässt uns alle daran teilhaben, was sie gerade in dem Match braucht, was sie will, was passiert. Und es wird natürlich ein bisschen davon abhängen, kann Ostapenko genug erste Aufschläge reinbekommen, weil wenn sie da eine schwache Quote hat, dann wird Rybakina sie wahrscheinlich ziemlich abziehen. Aber wenn sie die reinbekommt, dann könnten wir hier wirklich ein ziemlich gutes Hard-Hitterinnen-Duell über drei Sätze bekommen.
Eins muss ich noch erzählen, gerade Caroline Wozniacki hat im Kommentar heute gesagt, sie hätte einmal mit Jelena Ostapenko trainiert, und Zitat, sagen wir es so, wir haben danach nicht mehr zusammen trainiert.
Kannst du dir vorstellen.
Das ist schon wieder alles viel zu lustig. Ostapenko gegen Rybakina, das erste Viertelfinale. Das zweite Viertelfinale, da steht eine Teilnehmerin schon fest. Die andere, Viktoria Azarenka und Lin Zhu, gehen wahrscheinlich gleich in einen dritten Satz. Jessica Pegula gewinnt heute gegen Barbora Krejcikova 7-5 und 6-2. Und das ist so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze verlaufen, dieses Match, weil parallel gute Matches liefen und weil man auch dazu sagen muss, oder ich möchte das erstmal dazu sagen, weil die beiden Spielstile sich sehr gleichen und sehr wenig Feuerwerk verursachen, möchte ich sagen. Pegula und Krejcikova, meine ich, haben eine ähnliche Spielweise, verstehen das, was sie machen, und verstehen und können das Tennis, was sie spielen, können sie verdammt gut. Krejcikova hat einen Grand Slam damit gewonnen, Einzel-Grand Slam, hat Doppel-Grand Slams gewonnen. Pegula ist auch ganz nah dran, einen Grand Slam zu gewinnen. So richtig hinterm Ofen hat es kaum jemanden hervorgelockt. Und Jessica Pegula hat das, was beide sehr gut können, einfach heute besser gemacht, mit 7-5 und 6-2 dann am Ende gewonnen und steht im Viertelfinale. Bin ich zu streng? Ja,
nö, wahrscheinlich nicht. Also, Krejcikova, also ich glaube, eine Zahl erzählt uns hier auch wieder was, und ich hole ja gern Zahlen raus, aber Zahl erzählt uns hier gerne oder erzählt uns hier wieder, was passiert ist. Wenn wir auf den dritten und vierten Schlag gucken, also auch wieder, was ist meine Antwort auf den Return der Gegnerin oder was passiert dann in dem vierten Schlag? Und wenn wir uns da angucken, dann hat Krejcikova, da, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 19 Fehler gemacht. Das heißt, die wollte relativ früh die Punkte entscheiden, weil sie sich offensichtlich nicht getraut oder nicht zugetraut hat, da die Ballwechsel zu gewinnen. Und Pegula hat da gerade mal sieben Fehler gemacht. Die hat sich also nicht so unter Druck gesehen, dort wirklich schon alles zu probieren. Und Krejcikova gibt auch einen Ballwechsel, der das gut unterstreicht, der Satzball im ersten Satz für Pegula. Krejcikova setzt in dem Ballwechsel locker zwei oder drei Schläge, die gegen wahrscheinlich 95% der Gegnerinnen Winner sind. Die kratzt Pegula raus und am Ende der ziemlich langer Ballwechsel, Pegula mit einer Vorhand direkt auf die Linie. Und das ist das Ding. Krejcikova wollte hier zu viel. Sie wollte außerhalb dessen spielen, was ihr eigentlich liegt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie es muss, weil Pegula besser in Form ist. Und daran hat sich dann halt die Zähne ausgebissen. Und Pegula musste nicht aus dem raus, was sie halt besonders gut kann. Und das ist einfach diese Solidität, das Tempo bieten, die Gegnerinnen dazu zwingen, eine besonders gute Leistung zu bringen. Und Krejcikova konnte nicht raus aus dieser Umklammerung und hat es dann am Ende auch zurecht verloren.
Jessica Pegula kann ihre Gegnerinnen einfach komplett aussitzen.
Ja, weil sie eben stets so ein hohes Niveau bringt. Und jetzt ist es mit das höchste Niveau wahrscheinlich, was noch im Turnier verblieben ist, dadurch, dass Świątek weg ist. Und jetzt wird es ja spannend. Ist das jetzt eine Drucksituation für Pegula? Weil egal, wer jetzt in dem anderen Match durchkommt, sie ist da die Favoritin. Sie wäre wahrscheinlich mindestens ebenbürtig mit Rybakina oder Ostapenko im Halbfinale. Und im Finale müssen wir erstmal gucken, wer von unten kommt. Also jetzt sind wir in einem ganz anderen Turnier, als wir es vor 12 Stunden oder vor 24 Stunden gewesen sind.
Liga Schwerin-Jack und Kokogov sind draußen. Und in der unteren Hälfte nehmen sich die Favoritinnen dann auch noch selber raus. Arina Sabalenka und Belinda Bencic morgen zum Beispiel. Caroline Garcia ist da noch. Karolina Pliskova vielleicht. Vielleicht Linda Frovietova. Das wäre allerdings wirklich eine dicke Nummer, wenn wir da darüber noch sprechen würden, über den ersten Grand-Slam-Sieg von Linda Frovietova. Aber wir werden es sehen. Und wie gesagt, das Turnier, das Draw hat sich geöffnet. Ach, ist das schön, das immer mal wieder sagen zu können. Ja, es ist eine interessante Geschichte und ist eine Geschichte, die wir auf jeden Fall beobachten müssen. Das Match zwischen Viktoria Azarenka und Lin Zhu geht gerade in den dritten Satz. Das bekommen wir jetzt nicht mehr rein heute. Das tut mir leid, das ist leider so. Und da müssen wir alle mit leben und ja, müssen wir einfach mit durch. Aber
ja, es ist jetzt Viertel nach eins in Melbourne.
Viertel nach eins in Melbourne. Es wird nicht vor 2 Uhr beendet sein. Ich habe übrigens heute mit Richard Haig zusammen in der Medienkantine oder in der Kantine für alle zusammen Abend gegessen mit dem Schiedsrichter. Ne? Und wir sind beide hier noch
von dem Match jetzt?
Ja.
Aha, okay. Ne?
Ja. Gucken wir auf das morgige Programm. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Gucken wir auf das morgige Programm. Da werden wir nämlich um 11 Uhr Sabalenka gegen Bencic sehen. Ich habe ja den Verdacht, dass diese 11 Uhr Ansetzungen dann für den amerikanischen Markt sind. Das ist nämlich 19 Uhr amerikanischer Zeit.
Muss man so sehen. Also wüsste nicht, warum es sonst gemacht wird. Könnte ein Höhepunkt werden. Hängt von den ersten Aufschlägen der beiden ab. Wer da den besseren Tag hat, der gewinnt höchstwahrscheinlich das Match. Und da habe ich im Moment eher das Gefühl, dass Sabalenka wahrscheinlich den besseren Tag erwischt. Aber Bencic ist es wirklich zuzutrauen, hier Sabalenka rauszunehmen. Und dann ist es hier nochmal weit aufgestoßen. Weil ich denke, die meisten, die Swiatek nicht als Favoritin für den Titel gesehen haben, haben Sabalenka nach dem Jahresstart und ihrem guten Jahresendturnier als Favoritin Nummer 1 gesehen. Aber für sie hat sich das Turnier geändert. Denn jetzt ist sie hier Co-Favoritin oder eine von drei Favoritinnen auf den Titel. Und das war sie nicht mit Swiatek im Feld drin.
Magdalena gegen Caroline Garcia danach und dann Andrei Rublev gegen Holger Rune und abends dann Alex de Minaur gegen Novak Djokovic, der Oberschenkel der Nation, beziehungsweise der Australian Open. Auch morgen werden wir wieder einen Blick drauf werfen. Roberto Bautista Agut gegen Tommy Paul morgen in der Margaret Court Arena, nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit. Dann Ben Shelton gegen J.J. Wolf in der John Cain Arena, nicht vor 4 Uhr. Und Karolina Pliskova gegen Zhang Zhuai nicht vor 3 Uhr in der Kia Arena. Es ist morgen so ein bisschen aufgeteilt auf den 4 großen Plätzen. Und morgen, machen wir morgen einen Podcast oder nicht?
Nee, ich bin auf der Arbeit, aber ich glaube, du machst, hast mir gerade zumindest schon erzählt, dass du ein paar Sachen hast.
Die eine Nachtwache wird es morgen geben. Ich habe nämlich an diesem Wochenende mit Dietlof von Arnim gesprochen, dem DTB-Präsidenten. Wir haben über das Abschneiden der deutschen Profis gesprochen und wir haben über seine Kandidatur für zum ITF-Präsidenten gesprochen, die nämlich im September ansteht, die nächste Wahl in Cancun. Und dort hat er sich zur Wahl gestellt und möchte Dave Haggerty ablösen. Darüber haben wir gesprochen, das wird es morgen in der Nachtwache geben, zusammen mit den ersten Ergebnissen. Da werden wahrscheinlich nur 2 oder 3 Matches mit dabei sein. Aber wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wie immer, folgt uns gerne bei Instagram und bei Twitter. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.